Also ich muss schon sagen, ich habe mir erhofft, euch heute Morgen zu sehen, nicht nur ihr mich, aber es ist anders gekommen. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir wollen heute Morgen ein Stück oder eine Sequenz Kirchengeschichte miteinander betrachten, die vor fast 2000 Jahren geschehen ist. Eine Sequenz aus der Apostelgeschichte. Dem unbekannten Gott, Paulus in Athen. Die ersten Verse, die möchte ich nicht lesen, 16 bis 22 aus Apostelgeschichte 17, die möchte ich eigentlich kurz schildern, erzählen, den Kontext unseres heutigen Bibeltextes, unseres Predigttextes. Paulus, der größte Missionar und Evangelist aller Zeiten, kommt nach Athen. Er reist Silas und Timotheus voraus, lesen wir. Und als er in diese Stadt kommt, ist er erschüttert, ist er entrüstet, empört. Luther schreibt, im Geist ergrimmt. Man könnte auch sagen, ich kann mir vorstellen, er war traurig. Irgendwo eine Mischung zwischen Zorn, Wut und Enttäuschung über das, was er da sah, nämlich viele Götterstatuen, viele Götzen in dieser Stadt, die die Menschen verehrten. Und doch war da eine Statue mit dem Namen dem unbekannten Gott. Ist es bei uns heute nicht ähnlich? Haben wir nicht sehr viel Religiosität, viele Götzen und Götter in unserer Kultur? Sie werden bewusst und unbewusst verehrt und angebetet. Und man sagt dazu einfach Gott. Gott ist ein weiter Begriff. Doch Paulus beginnt sogleich und ergreift die Möglichkeit, diesen Menschen in Athen auf dem Markt, den gottesfürchtigen Menschen, auch den Juden in den Synagogen, diesen einen lebendigen Gott und Schöpfer zu verkünden, das Evangelium von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Er begegnet auch Philosophen und kommt mit ihnen ins Gespräch. Und sie meinen, dieser Paulus bringt irgendeine neue Lehre. Er macht Propaganda für irgendwelche anderen fremden Götter, die sie nicht kennen und dem sie ja offensichtlich ein Altar gebaut haben, aber ihn eben nicht kennen. Es war für sie etwas völlig Neues, dieser Jesus, dieses Evangelium, die Auferstehung. Und so führten sie diesen Paulus auf den Areopag, das war so ein Platz, also ein Ratsplatz, könnte man sagen, ein Versammlungsort in dieser Stadt, um von ihm mehr zu erfahren, von diesem Jesus, von diesem Gott, von diesem Evangelium. Man muss wissen, dass die Leute zu dieser Zeit sehr wissbegierig waren, um Neues zu erfahren und es weiterzuerzählen. Und darum denke ich, waren sie auch aufmerksam auf das, was Paulus ihnen zu sagen hatte. Und er nutzt diese Gelegenheit. Er resigniert nicht in seiner Enttäuschung, sondern er nutzt die Gelegenheit, diesen Gott aufzurufen, die Menschen aufzurufen, zu diesem wahren Gott, den sie eben noch nicht kannten, umzukehren. Um diesen einen wahren Gott soll es heute Morgen auch gehen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass dieses Wort heute noch lebendig und kräftig ist. Genauso wie zur Zeit von Paulus, wo er es verkündigt hat, so gilt es auch heute uns, heute Morgen. Und ich bitte dich, dass es uns treffen, ich bitte dich, dass es uns Herzen öffnen, dass wir die eben erkennen, wenn wir die bis jetzt noch nicht kennten. Und wenn wir die schon kennten, dass wir uns noch mehr dürfen an die erfreuen und auf die aufschauen und die verehren, die erdanken. Danke, dass du da bist, dass du wirkst durch deinen Geist und durch dein Wort. So lese ich nun diese Verse, die anschließenden aus Apostelgeschichte 17, 22 und folgende. Da trat Paulus vor den Ratsmitgliedern und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit meinen eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannter Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in den Tempeln, die von Menschen erbaut werden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten, und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es eurer eigenen Dichter ausdrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber und Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus verkündigt ihnen also diesen unbekannten Gott, den sie verehren und doch nicht kennen. Und anhand von unserem Text können wir sehr viel über diesen unbekannten Gott eben erfahren. Paulus definiert ihn. Er zeigt ihnen, wer er ist. Und dass er ihn vom Gott festgesetzten Tag durch Jesus Christus Gericht halten wird. Wir wollen uns diese Verse durchgehen und darauf Acht geben, wie ich persönlich dazu stehe, zu dem, was Paulus über diesen Gott zu uns sagt. Weil das ist sehr entscheidend, das ist sehr wichtig. Er spricht zu dieser versammelten Menge. Und er spricht nicht zu einigen, nicht nur zu den Gebildeten oder zu den Religiösen. Und das ist auch für uns wichtig zu wissen. Er spricht zu uns allen, auch zu dir und mir. Ob ich nun jetzt alt oder jung bin, gebildet oder ungebildet, arm oder reich, ob ich religiös bin oder vielleicht, wenn das überhaupt möglich ist, an nichts glaube, er spricht zu uns allen. Gott ist für uns alle gleich. Er macht keinen Unterschied zu der Persönlichkeit, sagt Paulus an einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte. Lassen wir uns also nicht täuschen. Und das sagt Paulus auch. Es nützt nichts, wenn wir religiös sind. Religiös zu sein heißt nicht, dass wir Gott kennen. Gott kennen ist mehr. Gott kennen ist eigentlich das Entscheidende. Weil Jesus sagt selbst in Matthäus 7, im 21. Vers und folgenden: Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen werden, werden das Himmelreich sehen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters tun. Und er hängt an: Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Geht weg von mir mit eurem gesetzlosen Treiben. Gott zu kennen, diesen unbekannten Gott, von dem die Athener nun hören, diesen zu kennen, das ist die entscheidende Frage. Kennst du diesen Gott? Es ist sehr wichtig für uns. Jesus selbst sagt an einer anderen Stelle, im Johannesevangelium, dass darin sogar das ewige Leben ist. Im 17. Kapitel, im 3. Vers lesen wir, da sagt Jesus, und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen. Den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Jesus, diesen Auferstandenen? Darin ist das ewige Leben. Jesus sagt, die haben das ewige Leben. Die bekommen das nicht erst, sondern wenn ich Gott, wenn ich Jesus kenne, wenn ich ihm glaube, wenn ich ihm vertraue, dann habe ich das ewige Leben. Dann brauche ich mich auch nicht vom Tod zu fürchten. Vater und Sohn gehören also untrennbar zusammen in diesem Gott kennen. Und so bringt auch Paulus diesen unbekannten Gott den Athenern als ein Gott, als Vater und als Sohn Jesus Christus. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Und diese beiden können wir nicht voneinander trennen. Gott wird durch Paulus offenbart als Christus, der Auferstandene. Es ist auch mehr als eine Existenz zu glauben. Wir können ja sagen, ja, ich denke, das ist wahr, dass Jesus gelebt hat. Ich denke, es ist wahr, dass er gestorben ist. Aber allein das für wahr zu halten, heißt noch nicht, dass ich ihn kenne, dass ich ihm vertraue, dass ich an ihn glaube. Und jetzt, ab Vers 24, sagt Paulus ganz wichtige Dinge über Gott. Und die hängen damit zusammen, ob ich ihn eben kenne oder nicht. Wie definiert sich dieser lebendige Gott? Er sagt nämlich in Vers 24, dass Gott die ganze Welt und alles, was darin ist, geschaffen hat. Alles, was lebt, alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, alles, was wir wahrnehmen, selbst der Himmel, die Sterne, alles ist von Gott geschaffen. Dass Gott Schöpfer ist, macht Paulus auch an einer anderen Stelle deutlich. Und dass wir nicht sagen können, ja, das wusste ich nicht, das konnte ich nicht wahrnehmen. Paulus sagt im Römer 1, Vers 19 und 20, dabei ist es doch das, was man von Gott erkennen kann, auch hier, Gott kennen, erkennen, für sie, für die Menschen, für uns alle, deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Wir können es wahrnehmen, wir können es sehen mit unseren Augen. Was? Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis. Also in dieser Schöpfung, in all dem, was Gott geschaffen hat, können wir Gott erkennen. Den unsichtbaren Gott auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Wir können uns also nicht entschuldigen. Für uns alle ist die Schöpfung sichtbar. Egal wo wir leben, egal in welcher Kultur, in der Schöpfung zeigt sich Gott, gibt er sich zu erkennen. Und so kommt die erste Frage an uns, an dich, an mich. Glaube ich das? Glaube ich, dass Gott alles, was ist, geschaffen hat? Kann ich es mit einem Ja, das glaube ich, bezeugen? Wenn ich es mit Ja bezeugen kann, dann kann ich sagen, ich kenne diesen Gott. Gehen wir weiter. Er sagt auch zu diesen Menschen, in Athen. Gott wohnt nicht in den menschengemachten Tempeln und Götzen. Heute könnten wir vielleicht eher auch sagen, nicht in Kirchen, in Gemeinderäumen und anderen Gebäuden. Nein, Gott ist nicht abhängig von Zeit und Ort, dass wir ihm begegnen können oder dass er uns begegnet. Glaube ich das? Denke ich vielleicht, dass wenn ich in einer Kirche bin oder sonst irgendwo oder bei einer Figur, die irgendwelchen einen Gott verehrt, dass ich Gott dann näher bin oder Gott mehr gegenwärtig ist? Nein. Paulus sagt zu diesen Menschen, das ist nicht so. Glaube ich das? Und er sagt auch etwas vielleicht für uns Erschütterndes. Gott ist auch nicht auf uns Menschen angewiesen. Er braucht dich und mich eigentlich nicht. Vielmehr brauchen wir ihn, sagt Paulus. Sind wir auf ihn angewiesen, denn er ist es, der uns nicht nur geschaffen hat, sondern der uns auch am Leben erhält, der uns die Luft zum Atmen gibt, der alles gibt, was wir brauchen zum Leben. Wir sind hundertprozentig abhängig von diesem einen lebendigen Gott. Und oft denken wir doch ganz unabhängig. Wir denken, wir planen, wir handeln. Doch was sagt Jakobus 4,13? Wenn wir das unabhängig von Gott tun, und nun ihr, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr oder dort zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Also Gott zu kennen ist auch ganz klar, sich bewusst zu sein, ich bin abhängig von Gott. Egal was ich plane, was ich tue, ich bin abhängig. Ich brauche Gott und er lenkt mein Leben. Nächster Punkt, den Paulus sagt. Hier wird es interessant. Auch hat er aus einem einzigen Menschen alle Völker auf dieser Erde geschaffen. Wow. Hat ihre Grenzen bestimmt und auch wie lange sie bestehen sollen. Glaubst du das? Alle Menschen aus einem Menschenpaar. Im 1. Mose lesen wir von der Schöpfung ganz zu Beginn, den ersten Kapiteln, Adam und Eva. Glaubst du, dass alle Menschen von diesen zwei abstammen? Alle Völker? Alle Nationen? Dass Gott allen die Grenzen setzt? Auch hier kann ich es bezeugen mit einem Ja oder Nein. Wenn ich Gott wirklich kenne, und davon bin ich überzeugt, dann kann ich das mit Ja bezeugen. Ich glaube ich. Und in allem, was er tut, sucht er die Beziehung zu den Menschen, sagt Paulus weiter. Er sucht den Menschen. Er möchte Beziehung haben mit ihm. Glaubst du das? Dass Gott interessiert ist an dir und mir? Dass er uns sucht, dass er uns nachgeht, obwohl er nicht angewiesen ist auf uns? Weiter sagt Paulus, er ist nicht fern von uns. Ob wir das wollen oder nicht, ob ich Gott glaube, ihm vertraue oder nicht, ob ich ihn vielleicht sogar verfluche, ich kann mich nicht von ihm entziehen. Luther übersetzt es so in unserem Text, in ihm leben und weben und sind wir. Und das gilt für alle Menschen. Das gilt nicht nur für die, die an ihn glauben oder ihm vertrauen, sondern kein Mensch kann leben ohne Gott. Keine Existenz ohne Gott. Wir können uns nicht ihm entziehen. Psalm 139 drückt das ganz schön aus. Den könnt ihr für euch selbst lesen. Egal, wo wir hingehen, egal, was wir machen, wir können uns diesem Gott nicht entziehen. Er ist allwissend und allgegenwärtig. Weiter sagt Paulus, wir stammen von ihm ab. Gott hat uns ja geschaffen. lesen wir zu Beginn der Schöpfung zu seinem Bild. Doch das heißt nicht, dass wenn wir irgendwelche Skulpturen oder Gebilde oder Bilder schaffen aus Gold und Silber, sagt er, und Stein, und meinen, diese zu Göttern zu machen, darin sei Gott. Das sind lediglich menschliche Produkte. Und in diesen Kunstgebilden ist Gott nicht zu finden. Im Gegenteil, es ist ihm ein Greuel, wenn wir solche Dinge tun. Und dann sagt Paulus weiter, und das ist wunderbar, er schaut über das hinweg. Mit anderen Worten, trotzdem sucht er dich und mich. Trotzdem möchte er immer noch Beziehung. Wir lesen, er möchte über diese Verfehlungen hinwegschauen, obwohl, ich denke vielleicht, das auch oft unwissend geschieht. Und er kommt uns, und er sagt es nochmals, er sagt es dreimal in diesem Text, uns in seinem Sohn entgegen, dem Auferstandenen. Und schafft einen Weg zurück zu diesem Gott. Aber er stellt eine Bedingung. Und das lesen wir auch in unserem Text. Im 30. Vers fordert Gott, respektive Paulus, die Athener auf und auch dich und mich heute Morgen, alle Menschen an allen Orten, sagt er da, aufgefordert, umzukehren von diesen falschen Wegen und von diesen Götzen und Göttern. Warum alle? Vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin ja nicht so schlimm, ich bin ja in der Kirche aufgewachsen, ich habe schon immer an Gott geglaubt. Diese Umkehr brauchen wir alle. David macht es deutlich in einem der Bußpsalmen, im 7. Vers, im 51. Psalm sagt David von sich, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Und das gilt für uns alle. Nicht die Sünde macht uns zum Sünder, sondern weil wir Sünder sind, sündigen wir. Und darum brauchen wir alle diese Umkehr, diese Erneuerung, diese neue Perspektive. Es gilt also auch für dich und mich. Weil Gott einen Tag festgesetzt hat, haben wir gelesen, wo er Gericht halten wird, ist das wichtig und entscheidend für uns. Glaube ich das? Ja oder nein? Ist Jesus wirklich dieser Weg, der Auferstandene? Er wird die Menschheit richten, haben wir gelesen. Wir werden dabei sein. Das ist also, was Paulus uns an diesem Text von Gott sagt, weitergibt. Er offenbart uns ihn, er erklärt uns ihn und wir können ihn ganz klar erkennen. Und jetzt, das mag absolut klingen und Gottes Wort ist irgendwo auch absolut. Aber es geht nur, wenn wir alles glauben, was Paulus uns hier über Gott sagt. Wir könnten ja sagen, das eine, das akzeptiere ich, das andere, das lasse ich weg. Nehmen wir ein Beispiel, mein Reisepass. Alles, was darin steht über mich, mein Foto, mein Name und was da alles noch so drin sein muss, das muss einerseits drin sein und es muss stimmen, sonst ist mein Pass ungültig. Wenn irgendetwas fehlt, irgendeine Aussage über mich, über meine Person, dann ist er ungültig. Oder nehmen wir ein Zahlenschloss, das hat Ziffern, vielleicht 4, vielleicht 5, vielleicht auch mehr. Das Schloss geht nur auf, wenn alle Ziffern stimmen und an der richtigen Position sind. Wenn nur eine nicht richtig ist, bleibt das Schloss zu. Es geht nicht. Glaubst du, glaube ich, an all das, was Paulus hier über Gott sagt? Das ist die entscheidende Frage. Und ich bin überzeugt, nur dann, wenn ich es mit Ja beantworten kann, dann kenne ich diesen Gott auch wirklich. Dann habe ich wirklich Beziehung mit ihm. Das mit dem einen Menschenpaar, glaubst du das? Dass er wirklich alles geschaffen hat, glaubst du das? Und so weiter. Das ist entscheidend. Und wie damals, so geschieht es auch heute noch. Es ist nicht anders. Was passiert nämlich, nachdem Paulus aufgehört hat zu reden? Da lesen wir, nämlich nachdem Paulus von der auferstandenen Herrn Jesus sprach, begannen die einen zu lachen. Andere aber schlossen sich ihm an und glaubten an Jesus Christus. Und so teilt auch heute noch diese Botschaft von uns die Menschheit in zwei Gruppen. Ob wir es wollen oder nicht. Es scheidet die Geister, könnte man sagen. Auch in Johannes 3, 36 macht Jesus das selbst ganz deutlich. Er sagt nämlich, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Auch hier, ihn zu kennen, an ihn zu glauben, der hat das ewige Leben. Oder aber, weiter sagt er, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das tönt krass, aber wenn ich Jesus nicht glaube, wenn ich ihm nicht vertraue, sagt dieser Text ganz klar, dann ist der Zorn Gottes über mir. Glaubst du das? Die einen glauben und haben das ewige Leben. Die anderen lachen darüber, glauben und gehorchen nicht und der Zorn Gottes bleibt über ihnen. Bis zu dem Tag, wie wir gelesen haben, den Gott festgesetzt hat und er Gericht halten wird. Lasst uns das ernst nehmen, lasst uns das bedenken. Nochmals, und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Wir haben gelesen im 31. Vers, Gottes Angebot steht für alle Menschen. Für alle. Und hat jedermann den Glauben angeboten. Jedem. Und ich möchte ergänzen eine Aussage von Jesus, auch von Jesus aus dem Johannesevangelium. In dem 6. Kapitel 37 sagt Jesus, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also nicht von mir weisen. Unabhängig, wie viele Götter wir in unserem Leben haben oder gehabt haben oder Götzen. Oder wir vielleicht sogar über Gott gelacht haben, wie die einen hier in Athen. Wer kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist heute noch genau gleich. Alles, was es braucht, kommt zu Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe bist. Die Tür steht offen, wie du es anders auch ausdrückst. Du klopfst an unsere Herzenstür. Du rufst, du suchst die Beziehung zu uns, wie wir es gelesen haben in unserem Text. Obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl du uns nicht auf uns angewiesen bist, hast du uns deine Liebe darin erwiesen, dass du für uns und unsere Sünden gestorben bist. Dass du auch auferstanden bist, dass du zurückgekehrt bist zum Vater, wie du es selbst gesagt hast, uns eine Stätte zu bereiten. Und all denen, die dir vertrauen, die dir glauben, die dürfen zu dir kommen. Du weist niemanden weg. Dafür will ich dir von ganzem Herzen danken, dass deine Worte wahr sind und dass wir uns darauf verlassen können. Amen.